Ja, guten Morgen. Ich lese zunächst den Text, der der Predigt zugrunde liegt. Das ist 2. Thessaloniker, Kapitel 3, die Verse 1 bis 5. Übrigens, Brüder, betet für uns, dass das Wort des Herrn läuft und verherrlicht wird, wie auch bei euch. Und dass wir gerettet werden von den schlechten und bösen Menschen, denn der Glaube ist nicht aller Menschen Sache. Treu ist aber der Herr, der euch stärken und vor dem Bösen bewahren wird. Wir haben aber im Herrn das Vertrauen zu euch, dass ihr, was wir gebieten, sowohl tut als auch tun werdet. Der Herr aber richte eure Herzen auf die Liebe Gottes und auf das Ausharren des Christus. Jesus ist treu. Das ist das Thema heute Morgen. Die Anordnung der letzten Predigt war genauso, 5 Verse, der mittlere Vers, der dritte, das Thema, bleib standhaft, und auch dieses Mal 5 Verse, der mittlere Vers, ist das Thema, Jesus ist treu. Paulus beginnt mit den Worten, übrigens, Brüder, betet für uns. Und wer sich vielleicht noch daran erinnert, dass ich das letzte Mal gesagt habe, als Paulus für die Gemeinde gedankt hat, für ihren Glauben, für ihre Dynamik, für ihre Freude im Glauben, da sagte ich, dass das eine Wechselbeziehung ist. Und hier ist jetzt heute der andere Teil. Damals betete Paulus für die Gemeinde, jetzt bittet er die Gemeinde, für ihn zu beten. Und das hatte Paulus auch nötig, denn der Brief wurde in Korinth verfasst. Und Korinth war damals eine der großen Handelsstädte, ein Hafen. Und natürlich waren die Menschen reich und moralisch auf niedrigem Niveau. Das kann man in den Korintherbriefen nachlesen. An der Bitte des Paulus, da sehen wir ein gewisses Gefälle. Ich meine, auf der einen Seite der Missionar, nach dessen Missionsstrategie sich heute noch nach 2000 Jahren Missionsgesellschaften richten, und auf der anderen Seite Christen, die es gerade mal vielleicht für ein Jahr oder vielleicht nur ein halbes Jahr sind. Das Motiv ist kein Geheimnis des Paulus, er war ein zutiefst demütiger Mann. Er hat sich an die Seite all derer gestellt, die er erreichen wollte. Und da heißt es im 1. Korinther Kapitel 9, denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich doch allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Und dann kommt es, ihr kennt es wahrscheinlich, den Juden ein Jude, den Untergesetzt wie einer untergesetzt und so weiter. Abschließend heißt es im Vers 22, den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige errette. Deshalb konnte ihn Gott gebrauchen. Wenn ich einmal tief durchatme, dann müsst ihr mich jetzt richtig verstehen, aber ich bin nicht dazu befugt, zu urteilen, wie heute Kinder erzogen werden. Aber was ich sehe, ist, dass ein sehr großer Wert auf das Selbstwertgefühl der Kleinen gelegt wird. Ich will mich da gar nicht weiter darauf einlassen, sondern euch ein kleines Beispiel erzählen, das ich beim Arzt erlebt habe. Ich sitze unweit der Theke, kommt ein junger Mann rein mit seinem kleinen Sohnemann, der war vielleicht so 2 Jahre, etwas mehr, auf dem linken Arm. Die Sprechstundenmitarbeiterin, die sagt, könnt ihr noch die Karte haben? Dann greift er nach seiner rechten Gesäßtasche und merkt, der Geldbeutel ist in der linken. Kommt aber nicht hin. Und jetzt fragt er diesen kleinen Dotz, ist es okay für dich, wenn ich dich auf den Boden stelle? Und dann dachte ich, naja gut, bei mir ging das früher etwas anders zu, ja. Zusammengefasst sagen. Ja. Aber ich glaube, dass diese Art der Erziehung, das darf ich gerne sagen, hoffe ich, dass mir das die jungen Leute verzeihen, das darf ich gerne sagen, dass es nicht die Demut fördert. Das glaube ich nicht. Und ich frage mich manchmal, was die Wirkungen sind, dann 15, 20 Jahre später. Ja. Nun, Paulus hat zwei Anliegen an die Gemeinde. Das erste Anliegen ist, im Vers 1, dass das Wort des Herrn läuft und verherrlicht wird, wie auch bei euch. Weder ich noch ihr haben jemals eine Bibel gesehen mit Füßen. Wenn das Evangelium laufen soll, dann ist es unsere Aufgabe als Christen, dass wir das Evangelium weitertragen. Läuft heißt im Grundtext, dass es sich schnell ausbreitet. Und wie das in der Praxis aussieht, das sehen wir im ersten Brief, Kapitel 1, 1. Thessaloniker, Kapitel 1, Vers 8. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erschollen, nicht allein in Mazedonien und Achaia, sondern an jeden Ort ist euer Glaube an Gott hinausgedrungen. Also das ist erstaunlich, ja? Diese junge Gemeinde, wie aktiv die im missionarischen Dienst gewesen sind. Und das 1b-Anliegen sozusagen, dass das Wort verherrlicht wird. Und auch hier die Bedeutung ist, dass es im Menschen zu einer herrlichen Wirkung kommt. Auch hier gibt uns der Erste eine Antwort. Kapitel 2, Vers 13. Und darum danken wir auch Gott unablässig, dass als ihr von uns das Wort der Kunde von Gott empfingt, ihr es nicht als Menschenwort aufnahmt, sondern wie es wahrhaftig ist, als Gottes Wort, das auch in euch, den Glaubenden, wirkt. Das Wort Gottes wurde in den Herzen der Thessaloniker verherrlicht. Das zweite Anliegen, dass wir gerettet werden vor den schlechten und bösen Menschen, denn der Glaube ist nicht aller Menschen Sache. Damals wie heute reagieren Menschen auf eine dreifache Weise, wenn sie das Evangelium hören. Das ist einmal die Akzeptanz, dann ist es die Indifferenz und dann die Opposition. Wenn wir jemand ein Zeugnis geben und diese Person sich schlussendlich für Jesus entscheidet, das ist ein Grund zur Freude. Indifferenz, nun, was soll man da sagen? Das ist weder heiß noch kalt, das kann man halt gar nicht sagen eigentlich. Ja. Aber viel, viel schlimmer ist natürlich die Opposition. Und gerade davor, das heißt, gerade da hat Paulus darum gebeten, dass die Gemeinde für ihn bittet, vor solchen Menschen ihn zu bewahren. Und Paulus hatte ja bereits genügend Erfahrungen, was er um Jesu Willen alles zu leiden hatte. Die Weitergabe des Evangeliums hat seinen Preis. Der monetäre Einsatz ist das Einfachste. Wer Geld hat, gibt. Wer keins hat oder keins zu haben glaubt, der gibt nichts. Etwas teurer wird es, wenn man seine eigene Scham überwinden muss, um einem anderen ein Zeugnis zu geben von Jesus. Noch teurer ist es zu gehen, den eigenen Lebenskontext hinter sich zu lassen und sich sozusagen, oder nicht nur sozusagen, sondern tatsächlich in einem ganz anderen Land anzusiedeln und dort sozusagen ein neues Leben zu beginnen. Man merkt das schon, wenn man als Erwachsener dann wie ein Kleinkind eine neue Sprache lernen muss. Diese Liste nach oben, die hat nun eine große Lücke. Denn ganz oben sind die, und derer gedenken wir heute in ganz besonderer Weise, die das Zeugnis für Jesus mit ihrem eigenen Leben bezahlt haben oder bereit sind, dafür mit ihrem eigenen Leben zu bezahlen. Und ihnen Und natürlich auch uns ruft das Wort Gottes zu. Treu ist aber der Herr. Warum ist diese Aussage, dass unser Herr treu ist, so kostbar, so gewaltig, so vertrauenswürdig? Ein kleiner Blick auf uns. Woche für Woche heiratet ein Mann oder Männer ihre Herzallerliebste. Und sie versprechen sich die Treue bis zum Tod. Leider wissen wir, dass das nicht immer so lange hält, dieser Treueschwur. Warum? Dieser Schwur ist an uns Menschen gebunden, die wir in der Lage sind zu sündigen, Fehler zu machen. Da haben wir so gedacht, wir sind flatterhafte Wesen, Mängelware. Das ist ein bisschen spitz, aber ich sage es trotzdem. Bei Gott ist es nun grundsätzlich anders. Er ist absolut. Er hat keine Sünde. Er ist all dem, was er gesagt hat, treu. Selbst dann ist er treu geblieben, als er seinen Sohn Jesus am Kreuz sterben sah. Wichtig ist, dass er nicht um unseretwillen treu ist, sondern um seiner selbst. Im 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 13 heißt es, wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Eigentlich bedeutet das im Grundtext, er kann sich selbst nicht untreu sein. Und hier haben wir die Gewissheit der Treue Gottes, auch wenn unsere Lebensumstände manchmal was anderes zeigen. Das Zweite ist, dass er euch stärken und vor dem Bösen bewahren wird. Ich glaube, wenn ich euch jetzt Raum geben würde, zu erzählen, wie Gott euch in verschiedenen Situationen bewahrt hat, bin mir sicher, jeder wüsste etwas zu sagen. Viele Male, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, hat Gott mich bewahrt. Und ich glaube, noch viel, viel mehr hat Gott mich bewahrt und ich habe das gar nicht gemerkt. Aber wisst ihr, wenn wir jetzt im Hintergrund das haben, was wir eben gesehen und gehört haben, da kommen doch wenigstens Fragen auf. Er wird uns vor dem Bösen bewahren. Und dann unsere verfolgten Brüder und Schwestern. Auch wenn Lebensumstände scheinbar dem Wort Gottes widersprechen, müssen wir vorsichtig sein. Es wäre ein Fehler, von einem Satz, der mit einem Ausrufezeichen endet, zum Beispiel, mit einem Fragezeichen, was soll denn das bedeuten? Und mit einem Satz endet mit einem Ausrufezeichen, stimmt nicht. Das wäre verkehrt. Hier muss ich einen kleinen Exkurs einbauen, um hier euch eine Erklärung zu geben versuchen. Ich weiß nicht, ob er hier schon mal darüber nachgedacht hat, aber die Erniedrigung Jesu, als er vom Himmel auf die Erde kam, die war so tief, dass er sich tatsächlich versuchlich machte. Wir können im Römer 8 nachlesen, dass er im Fleisch der Sünde kam, aber ohne Sünde. Jesus hat sich so tief erniedrigt, dass er als ewiger Gott, als ewiger Gottessohn versuchlich wurde. Und aus diesem Grund hat auch Satan ihn versucht. Was war sein Motiv? Sein Motiv war nicht, Jesus vom Kreuz aufzuhalten, sondern sein Motiv war, dass Jesus sündigt und aufgrund seiner Sünde nicht mehr für die Sünde der ganzen Welt sterben muss oder kann, sondern für sich selber sterben muss, für seine eigene Sünde. Römer 6, am Ende, der Tod ist der Sünde Sold. Deshalb sterben wir auch alle, weil wir gesündigt haben in unserem Leben. Und Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben, steht auch. Aber das ist der Grund, dass Jesus sich so erniedrigt hat, dass er versuchlich wurde. Und Satan war alles dran gelegen, Jesus vom Kreuz abzuhalten, und zwar als Sündloser, der die Sünde der Welt auf sich nehmen konnte dadurch. Und glaub mir, als Jesus am Kreuz gestorben ist, nach dem Willen Gottes, richtig, hat Satan keine Party gefeiert mit seiner Bande von Dämonen, sondern er wusste, das ist meine endgültige Niederlage. Am Kreuz Jesu hat sich die Prophetie von 1. Mose Kapitel 3 erfüllt. Der Same des Weibes wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm in die Ferse stechen. Wenn nun Brüder und Schwestern in unseren Tagen und durch die ganze Kirchengeschichte hindurch um Jesu Willen ihr Leben gelassen haben und unsägliches Leid auf sich genommen haben, dann sind sie nie und nimmer Opfer des Bösen. Nie und nimmer. Und zwar aufgrund des Sieges Jesu. Ganz im Gegenteil. Sie haben mit der Hingabe ihres Lebens, das Böse überwunden. Sie haben mit anderen Worten den Sieg Jesu für sich persönlich noch einmal durchgespielt, sage ich mal, oder wiederholt. Das ging nur, weil Jesus gesiegt hat, aber hier dieser Gedanke war oder ist, dass die um Jesu Willen getötet werden, das Böse überwinden, aufgrund des Sieges Jesu. Und das wiederholt sich bis zum heutigen Tag. Offenbarung 12, Vers 11. Und sie haben ihn, Satan, überwunden durch das Blut des Lammes, Opfer am Kreuz, und wegen des Wortes ihres Zeugnisses, sind treu geblieben und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Jesus hat gelitten und auch wir, die wir Jesus nachfolgen, leiden. Das Ziel von uns Christen ist nicht ein Leben auf Wolke 7, solange wir hier auf der Erde leben, sondern unser Leben als Überwinder, das heißt siegreich zu beenden. Und wie wir eines Tages von unserem himmlischen Vater in die Herrlichkeit gerufen werden, ob friedlich im Bett oder gewaltsam, das ist nicht so wichtig. Vor dem Bösen bewahren heißt also, dass wir zwar hier auf dieser Erde das Böse erleben, aber bewahrt werden wir für die Ewigkeit. Das ist der Grund und die Meinung dieses Verses, die Bedeutung dieses Verses. Wir werden von Jesus Christus bewahrt für die Ewigkeit, denn Jesus ist treu. Nun wird Paulus ganz praktisch. Im Vers 4, den können wir zusammenfassen, mit einem Wort: gehorcht. Wir haben aber im Herrn das Vertrauen zu euch, dass ihr, was wir gebieten, sowohl tut, als auch tun werden. Ich sage es jetzt mal mit meinen Worten. Hört künftig auf dubiose Lehren zu hören, sondern haltet euch genau an das, was wir euch, nämlich der Apostel Paulus und seine Mitarbeiter, gelehrt haben. Und Paulus vertraute ihnen und er traute ihnen das auch zu, dass sie das können mit Gottes Hilfe. Und das war sicher motivierend, das von einem Mann wie Paulus zu hören. Wie sehr ungehorsam dem Wort Gottes gegenüber ist schon eine ernste Angelegenheit. Da gibt es so, ich nenne es einfach mal brachiale Beispiele. Und zwar David und Bathseba. Der Ehebruch des David mit Bathseba und der indirekte Mord an ihrem Mann Uriah. Da heißt es in der Bibel, nur weil du den Feinden, das sind Worte des Nathan, ne, die Gott ihm, die er im Auftrag Gottes an den David übermittelt, nur weil du den Feinden des Herrn durch diese Sache Anlass zur Lästerung gegeben hast, muss auch der Sohn, der dir geboren ist, sterben. Und das ist ja nicht alles. Welch ein Unheil hat David über seine Familie erlebt, anschließend aufgrund eben dieses kurzen Vergnügens. Ja. Und heute? Wenn wir an die Missbrauchsskandale denken in Kirchen und Freikirchen, dann wissen wir, dass diese kriminellen Machenschaften den Namen Gottes in der Öffentlichkeit diskreditieren. Ich habe eine Zahl gelesen, kann das nicht verifizieren, aber im letzten Jahr sind 440.000 aus der Kirche ausgetreten. Und zwar deshalb, weil sie sagen, mit einem solchen Verein kann ich mich nicht mehr identifizieren. Wäre Israel damals und die jetzt in diesem speziellen Fall des Missbrauchs dem Wort Gottes gehorsam gewesen, wäre das nicht passiert. Und der letzte Vers: Der Herr aber richte eure Herzen auf die Liebe Gottes und auf das Ausharren des Christus. Wir Menschen vergessen. Und da muss ich sagen, das ist sogar gut so, denn unser Hirn würde implodieren, ja, wenn wir alles behalten würden, was wir jemals gehört und gesehen haben. Aber in einer Verfolgungssituation kann es passieren, dass wichtige Tatsachen durch Sorge verschüttet werden. Und deshalb gibt uns Gott Erinnerungshilfen. Im Alten Testament waren das zum Beispiel Steine, Felsen oder Steinhaufen. Ein Fels wurde aufgerichtet zwischen Laban und Jakob. Beide haben sich geschworen, dass sie über diese Grenze nicht hinausgehen werden, zum anderen in feindlicher Absicht. Als Israel durch den Jordan ging, 12 Steine aus dem Jordan herausgeholt und aufgeschichtet zur Erinnerung an den Durchzug des Volkes durch diesen Fluss. Hier in diesem Text haben wir auch zwei Erinnerungshilfen. Übrigens im Neuen Testament, das habe ich ganz vergessen, im Neuen Testament ist es das Abendmahl unter anderem. Das Abendmahl hat eine viel, viel tiefere Bedeutung. Aber es heißt auch, dies tut zu meinem Gedächtnis. Seit 2000 Jahren erinnern sich Christen daran, an die Kreuzigung Jesu, indem sie das Abendmahl einnehmen. Die erste Tatsache ist, der Herr aber richtet eure Herzen auf die Liebe Gottes. Nun, die Liebe Gottes zu uns, da reicht jetzt eine Bemerkung eigentlich nicht, die ich hier während meiner Predigt mache. Aber trotzdem möchte ich es der Vollständigkeit halber sagen, der ganz berühmte Vers Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab. Und im Römer 8 wird es noch etwas besser ausgedrückt, oder was heißt nicht besser ausgedrückt, aber noch etwas vertiefend ausgedrückt. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Die Liebe Gottes zu uns. Wichtig ist, dass wir die Liebe Gottes als einen Rettungsring sehen, wenn wir über Bord gehen. Als eine Leiter, eine lange Leiter, wenn wir in ein tiefes Loch gefallen sind. Was ich dir mal sagen möchte, ist, dass wir versuchen, nicht zuzulassen, dass wir die Liebe Gottes vergessen, wenn unsere Lebensumstände so sind, dass man sie vergessen könnte. Dass wir daran sozusagen als letzten Strohhalm festhalten, dass Gott uns liebt. Und ich ergänze das, dass Gott uns liebt, weil er uns treu ist. Und die zweite Erinnerung, der Herr aber, nämlich den ersten Teil des Verses und den letzten, der Herr aber richte eure Herzen auf das Ausharren des Christus. Ausharren bedeutet Ausdauer, Geduld, Standfestigkeit. Ein Tipp, wenn ihr mal wieder in den Evangelien lest, fragt euch doch mal, wie hat sich Jesus, also legt einmal einen besonderen Augenmerk darauf, wie sich Jesus seinen Mitmenschen gegenüber verhalten hat. Sein Umgang, und das merkt man, weil das sind auch eine ganze Anzahl Menschen zum Glauben gekommen, als sie sich da mal drauf eingelassen haben. Sein Umgang war getragen, umgeben von der Liebe. Zwei Gruppen, die sehen wir im Neuen Testament, die, da war das nicht unmittelbar offensichtlich, das war einmal die Geldwechsler, die Zöllner. Ihr wisst, er hat die Tische im Tempel umgestoßen, da war Jesus schon zornig. Und trotzdem, Zachäus wurde gläubig, Matthäus war Zöllner und wurde ein Jünger Jesu. Hoffnung für damals, Hoffnung für heute, heute nennt man die Zöllner und die Geldwechsler, würde ich jetzt mal unter dem Überbegriff Materialisten zusammenfassen. Für die gilt nur, was man sieht und hört und wiegen kann und so weiter und so fort. Aber die transzendente Welt, ja, also das, was man mit der Wissenschaft überhaupt nicht erfassen kann, das gibt es bei denen nicht, ja. Aber da gibt es Hoffnung. Anders bei den Theologen der damaligen Zeit. Über niemand anders hat Jesus diese Weherufe gesagt. Wehe euch, wehe euch, wehe euch. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel Mal, aber es waren, ich glaube, mehr als 5 Mal. Blind wie neugeborene Mäuse für das Evangelium konnten sie mit der Botschaft Jesu nichts anfangen. Ja, sie bekämpften sie auf das Heftigste. Diese Einstellung ist weit verbreitet und, wie es heutzutage scheint, unausrottbar. Ich lese gerade ein Buch von einem Professor, war 40 Jahre lang Professor für Neues Testament an der Uni in Heidelberg. Sein Name war Klaus Berger, denn er starb vergangenes Jahr. Und dieses Buch heißt Die Bibelfälscher. Wie er über diese moderne Theologie herzieht, ja, und sie praktisch in Grund und Boden wünscht. Weil diese Theologie so viele Menschen abgebracht hat vom Weg zu Jesus, ja. Jesus, es geht um das Ausharren des Christus als Vorbild für uns und als Erinnerung. Jesus war der einzige Sündlose. Und manche von euch kennen die Stelle, ich glaube, es ist in Johannes 2, wo es heißt, Jesus offenbarte sich niemandem, weil er wusste, was im Menschen war. Jetzt überlegt euch mal. Überlegt euch mal, ich könnte jetzt alle eure Gedanken lesen. Vermutlich würde ich mal ein Ding packen und gehen, das könnte ja auch sein. Ja? Aber stellt euch das mal vor, und Jesus hatte es mit Tausenden zu tun und er wusste, was diese Leute denken, das ist ja unmöglich, ja? Für uns. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja? Er weinte über das Volk, er war frustriert über sie und traurig. Trotzdem ist Jesus nicht davongelaufen. Trotzdem blieb er standhaft. Trotzdem hat er durchgehalten und hielt durch. Welch eine Katastrophe wäre das gewesen, wenn Jesus das nicht getan hätte. Wisst ihr, was ich da gedacht habe? Da hätte ich mir gewünscht, dass mein Vater und meine Mutter sich nie kennengelernt hätten. Ich fasse zusammen. 3 kurze Gedanken. Unser Auftrag, die Weitergabe des Evangeliums. Unsere Hoffnung, unser Herr Jesus lässt uns nicht im Stich, denn er ist treu. Und unsere Gewissheit, unser Vater liebt uns und hilft uns durchzuhalten bis ans Ende. Amen.